Aha.
Das war ein schöner Jingle eigentlich. Oh! Ja, ja. So gut hat euch die letzte Folge gefallen, oder was?
Aha.
Soho! Böse Leserbriefe bekommen.
Oh,
ohne Ende. Von den ganzen Turnstyle-Fans. Heftig.
Das hast du angestellt.
Ja, ja. Du meinst diese zwei Briefe, die mit irgendwelchen Galgen und... So, was, wo sind wir denn, Stefan?
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Trockenvinyl. Heute wünsche ich mir hier allein einfach hier. Nein, oh, oh, der war richtig fies. Oh. Warte mal.
So.
Nein, ich freue mich natürlich im Studio von Jim zu sein. Wieder mal in Bukarest.
Ja.
Mit Raul.
Ja.
Und dass du warst mal Spanier auch, oder?
Ja.
No.
Er wechselt seine Nationalitäten
ja, ständig.
Wie seine Unterhose. So, und ich bin auch noch da.
Hi Jim.
Hallöchen. So, und ich wurde hier gezwungen quasi eine Sendung auf die Beine zu stellen und habe nicht lange überlegt und ich behaupte, ich habe Musik dabei, die meine Mitstreiter auch interessant und gut finden. Aber wer weiß, also bei Raul weiß man nie, ich habe ihm schon von Sachen vorgeschwärmt, er meinte ja, also das ist ja auch ein bisschen komisch.
Verstimmte Gitarren. Und so,
ne? Nach hinten gemischter Gesang
ja. Oh.
Und vieles mehr. Nein, also ich widme mich heute folgender Sendung, What's That Song, Innovative Sounds for You and Me, was immer das heißt. Und wir steigen direkt mit dem Lied ein, wir machen mal die Sendung nicht so lang und hören einen innovativen Sound, wie ich finde, und dann unterhalten wir uns wie üblich darüber und schon geht's los. Das natürlich viel, viel länger ist, aber wir haben eine Minute uns reingezogen und wie ich eben schon sagte, wir möchten uns moderne, innovative Sounds zu Gemüte führen und das war ein Stück, was aufgenommen wurde 1976 und was sagt ihr? Ich sag gleich, wer es ist, aber es ist eigentlich auch fast...
Ja, ich hab's zwangsläufig sehen müssen,
okay,
weil ich hätte man sich denken können, aber klar, ich hab's gesehen, okay.
Ich sag nur eins, Kraftwerk.
Nicht verkehrt
Ecke
eigentlich.
Kraftwerk, ja. Mitte 70er irgendwas. Sehr viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber hat mir gut gefallen. Zwei verschiedene Soundebenen, die auf einmal abwechseln und ein Sound hervorheben, der dann dazu führt, dass die Drums wechseln. Also sehr raffiniert gemacht, finde ich. Aber der Flow bleibt erhalten. Also ich fand's spannend.
Also das war wirklich, wirklich spannend. Aus diese Musik gefällt mir aus verschiedenen Gründen. Zum einen, das ist Golden Age von Moog. Es ist ja wirklich super eingesetzten Synthi bis zu den Drums, die auch mit Synthi gemacht worden sind. Und das ist diese knackige, teilweise, ja, also sehr, wirklich, wirklich gut. Die Dynamik ist gut. Ich habe gesehen, dass das Stück heißt Atmosphere. Und ich finde, dass damit könnte ich da wirklich was auch anfangen. Also die Dynamik, die Raul auch beschrieben hat, diese Bewegung zwischen verschiedenen Zuständen letztendlich, die ist sehr gut umgesetzt. Und was ich noch dazu gut finde, ist, und deshalb war es so gut, dass du uns sagtest, dass dieses Stück aus den Mitte der 70er Jahren entstanden ist, weil es ist auch wirklich ein unglaublich spannende Zeit an sehr, sehr, sehr avantgarden experimentelle Musik, wo Leute mit Synthi gearbeitet haben, und wenn man die Stück hört, die haben wenig, also das hier war sehr melodisch und sehr harmonisch, das ist dieses Arbeiten an dem Sound auch, um wirklich, da ist nicht nur die Idee von ein Lied und eine Musik, sondern der Sound selber wird Teil von dem, was die gerade produzieren, also von dem Ensemble, was hier gespielt wird. Und da sind minimale Änderungen an diese Snare zum Beispiel, oder diese, und das finde ich super spannend und das ist sehr gut umgesetzt. Und es kann eigentlich nur, es gibt wenige Namen, die man in Verbindung damit bringen kann.
Ja, also klassischer Krautrock. Und wir sind bei Harmonia und Eno 76.
Eno, der Brian.
Brian
der
Eno. Eno mit dem Track Atmosphere von einer Platte, die auch erst 97 veröffentlicht wurde. Dass die Aufnahmen schlummerten irgendwie in der Schublade. Und dann hat man sich dann irgendwann doch erbarmt, weil das ist ein Glück, weil da sind auch noch viele andere gute Songs drauf. Und es hat eben diese hypnotische, etwas motorische Klangkonstruktion gegeben, die eben mit verschiedenen Synthi-Ebenen gepaart ist, auch mit diesem seltsamen, snarehaften oder diesem so etwas überraschend klingenden, klickenden Drum-Pattern und verschiedenen Ebenen, wo dann eine E-Gitarre auch eine Rolle spielt, die verfremdet ist, und alle Varianten und Layer in Sachen Synthi. Und das war eine sehr, sehr schöne Kombination. Die Platte ist 97 erschienen und es hat dann eine Wiederveröffentlichung kassiert, vor gar nicht allzu langer Zeit, auf Grönland Records dann. Und ja, Krautrock, Electronic, Ambient, kosmische, experimentale Rockmusik. Oh. Ne? Das könnte man theoretisch dazu sagen. Ist im Harmonia Studio im September 76 aufgenommen worden und erst im November 97 dann quasi verfügbar gewesen für interessierte Käufer. Und ja, Brian Eno ist ein Fall für sich. Man müsste eigentlich mal eine eigene Sendung über den Mann machen. Also sensationell. Früher an den Synthies bei Roxy Music. Dafür ist er auch in die Hall of Fame gekommen. Ja. Aber es ist seither eigentlich ein unglaublicher Produzenten-Wizard, der ganz viele Produktionen von Bowie, Iggy Pop und was weiß ich begleitet
Coldplay
hat.
Coldplay sogar.
Ja. Coldplay. Und macht auch immer noch eigene Sachen. Zuletzt wieder sehr spannend. Und ja, also wir haben ihn zum Beispiel bei Günter Schliens, als Günter seine eigenen Favorites vorgespielt hat, da haben wir ein Stück von ihm gehört, von der Ambient Four. Das ist schon ein absolutes Brain, der Mann, für mich, und ein Mensch, der bestimmte elektronische Sounds bis in die Zukunft geprägt hat. Mhm. Und hier ist die Zusammensetzung von Harmonia, der ehemalige Neugitarrist Michael Rother und die Cluster-Mitglieder Hans-Joachim Rodelius und Dieter Möbius. Und die haben sich dann mit dem Wizard Brian Eno zusammengetan. Ich meine, sie waren ja selber alle extrem bewandert, was elektronische Sounds der damaligen Zeit anging. Und haben sich dann eingefunden im Harmonia-Studio in Forst und haben diese Aufnahmen getätigt. Und ja, das ist mein Einstieg.
Kurze Zwischenfrage, Grönland, ist das Grönemeyer-Label?
Ich glaube ja. Mhm. Und ja, also für mich ist das eine tolle Platte, die auch ganz gehört werden kann. Und das war so ein pulsierendes, schönes, motorisches Krautrock-Stück, was ich jetzt hier mal voranstellen wollte, um den Faktor Eno auch nochmal hervorzuheben. Wir wechseln mal direkt zum zweiten Track. Und ja, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. We'll be right back. gebe direkt zu euch. Was sagt ihr denn so?
Okay, aber du bist jetzt nicht sauer, oder?
Nein.
Okay, versprochen?
Ja, sicher.
Okay, also wir haben ja hier schon sehr oft, sehr, sehr oft über Brian Eno, David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts 1980 gesprochen. Ein wirklich phänomenales, experimentelles Album. Und mir kam es so vor, die beiden sitzen im Studio und sind am Tüfteln. Auf einmal klopft es an der Tür und David Bowie steht davor und sagt, darf ich mitmachen? Und sagt, ja, ja, du kannst ja noch eine Spur besprechen. So klingt das so ein bisschen. Ich fand es ganz okay, aber es hat mich nicht so gepackt wie das erste Stück.
Das erste Stück, okay. Ja, ja, was sagst du?
Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Die finale Entscheidung über so ein Stück, das ist ja ein komplettes Album. Und was ich sehr spannend finde und wie ich beschreibe, wie ich diese Musik höre, das ist ein... Ich denke, dass diese Stimme, die hier eingebaut sind, sind musikalische Elemente. Es geht ja nicht um den Inhalt von dem, was da gesprochen wird. Und es geht um den Kontrast, was geschaffen wird. Und es geht um das Bild, die ganz anders beginnt hier mit diesem Percussion, die auf einmal sich verschiebt mit diese Stimmen, die auch auf einmal was Menschliches bringen, aber auch verzerrt und ich weiß nicht, wann diese Album entstanden ist, aber das ist, so verstehe ich diese Stimmen. Also die Idee ist nicht, wir machen irgendwas, was die Leute verstehen, also die sollen verstehen, was da gesagt wird, oder wir machen irgendwas, was hier melodisch klingt. Das ist schon sehr spezielle, es ist eine spezielle Musik, die mit der ich schon gehen kann, aber die ich anders auch so eine andere Perspektive.
Ja, genau. Das ist ein zentrales Element von My Life in the Bush of Ghosts. Da arbeiten die auch mit so Stimmen. Die werden genauso eingesetzt. Deswegen hat mich das so getriggert. Aber kriegen wir denn in Erfahrung, wer das war und wann das war?
Ja, also es ist, wie wir jetzt schon gehört haben, eines der wichtigsten Alben für mich aus den frühen 80ern. Es ist eigentlich eingespielt worden, 79 sind die Sachen eingespielt worden. Und es ist das Album, was heute mustergültig zeigt, was für Ursprünge die Sample Culture hatte. Und die beiden haben das Sampling einfach extrem zu einer Kunstform gemacht. Und das war ja damals unbekannt in einer gewissen Weise. Sie haben aus allen möglichen Quellen geschöpft. Hier ging es um Radiostimmen. Das Lied heißt Mea Culpa. Da sagt einmal immer, es ist meine Schuld. Und diese Stimme, die da drüber gesungen wird, ist halt so ein düsterer Gegenpol. Man muss das ganze Stück nehmen, das fängt an mit dieser Radiokiste und dann geht das langsam in den Groove über und diese Trommelgeschichte, das ist jetzt schon die Intensivtrommel, das ist im vorderen Teil des Stückes etwas moderater, aber es hat insgesamt auch wieder einen total hypnotischen Sog und ist ein Musterbeispiel für fantastische Samplearbeit und einen völlig neuen Sound, den es zu der Zeit so gar nicht gab. Und die beiden haben es halt geschafft.
Wer sind denn die beiden?
Das ist Brian Eno und es ist natürlich dann unser Meister, meine Güte, David Byrne. Und es gibt noch...
Ach, es ist... Nein.
Ja, sicher.
Es ist wirklich aus dem...
Das ist My Life of the Bush of Ghosts, ist die Platte.
Das gibt's ja nicht.
Natürlich. Und das ist eine der meistgefeierten Alben für viele Produzenten, weil es einfach über die Stücke, die es ansammelt, so viele Soundideen komprimiert. Und das ist ja auch der Ansatz hier, dass ich Soundideen for you and me hier vorstelle. Und wir hören gleich ein zweites Beispiel aus der Platte.
Das Album ist fantastisch, aber diesen Song kannte ich nicht. Und das kann ja Mea Culpa.
Gut. 80, 81, also wie gesagt, 79 sind die Aufnahmen im Wesentlichen gelaufen, dann haben die dann rumgefeilt. Ich glaube, auf den Markt gekommen ist es, ich kann es gleich nochmal bestätigen, ich meine, es wäre 80 oder spätestens 81 ist es auf den Markt gekommen. Die erste Version, da musste ein islamisch angehauchtes Stück, wo es eine Rede gab von irgendeinem Glaubensführer da hatte die muslimische Gemeinde die beiden gebeten, dass sie das rausnehmen. Ich glaube, aus New York war das. Das haben sie dann auch gemacht. Das heißt, die späteren Fassungen haben diesen Track nicht mehr. Das wurde ersetzt durch einen anderen. Und es gab später eine Wiederveröffentlichung, wo nochmal 4, 5 Tracks mit dabei waren, die auf dem ursprünglichen Album nicht enthalten waren. Aber sie sind im Verhältnis zu den Stücken, die drauf sind, verzichtbar. Und jedes Stück ist eine unverwechselbare Soundvignette, die mit über Sample-Quellen einen Beat bereichern und begleiten. Dann gibt es auch Leute, die so eine Teufelsaustreibung da im Hintergrund beschreien und darüber gibt es so einen pulsierenden Rhythmus. Also gibt es fantastische Soundideen. Wir hören gleich noch ein zweites Beispiel.
Okay.
Und wie gesagt, ich könnte jetzt hier tausend Sachen über Brian Eno oder David Byrne sagen. Mir liegen hier die Bios vor, aber bitte Interessierte mögen sich da im Netz selber informieren. Da ist einfach zu viel zu sagen. Das waren Leute, die weit über ihre reine Musik hinausgegangen sind, die auch über Visual Art, Sound Design als Autoren oder politische Aktivisten, genau. David Byrne auch als absoluter Experte von afrikanischer Musik und in Erscheinung getreten sind. Also erschienen ist das im Februar 1981 dann letztlich, aber die Soundarbeiten dazu haben zum Teil zwei Jahre vorher begonnen. Und es war eben eine Zeit, wo diese exzessive Nutzung, rhythmische Nutzung auch von Samples völlig Neuland war, würde ich mal sagen. Und seitdem, also das ist auch ein immer wieder referenziertes Meisterwerk und ich kann nur jedem empfehlen, sich das zuzulegen und das einfach mal anzuhören und zu studieren. Das ist aus meiner Sicht immer noch absolut aktuell und toll. Bahnbrechend, ja, guter Ausdruck. Das dritte Stück ist auch aus dieser Scheibe. Es heißt Very, Very Hungry und hat als Hauptpattern afrikanische Wurzeln, würde ich sagen, was dann ja auch zum Titel passt. Wie gesagt, von der LP My Life in the Bush of Ghosts hören wir jetzt Very, Very Hungry. Bitteschön. Also um sich die Klangfülle wirklich zu sichern in der Rübe, bitte ganz anhören die Stücke. Das sind für mich zwei herausragende Exemplare von dieser bahnbrechenden LP. Und My Life in the Bush of Ghosts für mich bis heute ein Renner. Was sagt ihr?
Ja, da fällt mir gerade noch mal ein, auch eins meiner absoluten Inselalben ist ja zur gleichen Zeit entstanden, Remain in Light von den Talking Heads, wo Brian Eno Produzent war. Und ich nehme mal an, daraus ergibt sich dann auch die Zusammenarbeit für dieses Album, wo sie auch, das habe ich glaube ich hier auch schon mal vorgestellt, wo sie auch sehr experimentell unterwegs sind. Insofern ist es ein ganz essentiell wichtiges Album und wenn man sich das heute anhört, 40, 45 Jahre später, denkt man, ja okay, aber damals war das absolut bahnbrechend. Damals war das, ich weiß noch, wie ich das mit 15 gehört habe und dachte, was machen die denn da? Natürlich war ich auch David Byrne-Fan und damit schon hin und weg. Aber das ist insofern toll, dass du das mal vorgestellt hast. Wir haben so oft schon in unserem Podcast über dieses Album kurz gesprochen, immer eher so als Gag oder Bemerkung, weil wir auch arrogant sind, ne? Oder? Nein, sind wir gar nicht. Wir sind nicht arrogant. Nein, was soll das? Nein, wir haben einen sophisticateden Geschmack. Nein, aber insofern ist es schön, dass wir dieses Album auch mal wirklich so besprechen. Und es ist immer noch nicht einfach hörbar, ne?
Man kann es nicht
zu einem Kaffeekränzchen auflegen und hören.
Absolut fantastische, immer hörbare Musik.
Und, okay.
Und sorry. Das hier mit dieser afrikanischen Grundlage, dann ein paar Burn-Licks und super intelligent gesampelten Sachen, die da rhythmisch reingeschoben wurden. Absolut sensationell und auch heute für mich jedes Mal wieder überraschend und toll.
Ja, also ich finde es auch sehr spannend, also auch diese Loop-Arbeit schon mit der Gitarre, so unglaublich modern für die Zeit, muss man sagen. Heute ist es ja, ne, aber was ich auch gerne, was man auch was besonders ist, ist, dass diese Samples wirklich sehr aufwendig eingearbeitet wurden. Das ist ja nicht nur einfach, ich höre irgendwas, sondern genau. Es fügt sich ein. Diese Arbeit mit den Stimmen finde ich wirklich super, super gut umgesetzt mit dieser Dynamik und als Element da drin von Stimmen, von Vocal, aber auch gleichzeitig mit dieser Loop und mit dieser Percussion im Hintergrund. Und die Hypnotik, die da entsteht, ist unglaublich eigentlich.
Ja, genau. Dieses war, für mich war immer sehr bezeichnend, dieses Koranstück, wo dieser Koransänger, aber da hast du eben gesagt, das mussten sie dann rausnehmen.
Ja, also es gibt ein zweites, was glaube ich noch drin ist, aber das andere haben sie rausgenommen und in der neuen Version hörst du eins davon jeweils nicht mehr.
Okay.
Aber ich glaube, du meinst das allererste Stück, da ist es noch dabei. Ja, Koran heißt das und dann, wie gesagt, jedes dieser Stücke für sich genommen ist ein kleines Meisterwerk aus meiner Sicht. Und man darf nicht vergessen, neben den ganzen Samples haben sie auch noch Musiker dabei gehabt. Also jetzt vor allen Dingen für die perkussive Arbeit, da war eine Bo dran, so eine irische Rahmentrommel, eben bei dem Stück, bei Mea Culpa am Start und dann Bassgitarre taucht ab und an auf, Congas hier, Metal Percussion da und was weiß ich. Dann hat Robert Fripp manchmal, also in einem Stück hat er da ein bisschen rumgefummelt, auch der Schlagzeuger von Talking Heads hat in einem Stück mitgespielt. Und. Also jedenfalls ein bunter Reigen an verrückten Soundideen, die sie aus meiner Sicht bis heute super spannend umgesetzt haben. So, und wir gehen weiter zu einer Gruppe, die ich schon immer verehrt habe und deren frühe Platten heute wie so Aliens wirken in der Zeit, wo sie veröffentlicht wurden, nämlich Ende der 70er, die ersten Sachen. This Heat war die Ausgangsband und die Nachfolgeband von einem meiner sehr verehrten Musiker, nämlich Charles Hayward. Die heißt Camberwell Now und da gibt's eine LP, 86 erschienen, wo ich ein Stück jetzt 2 Minuten mal zum Besten gebe, deshalb diesmal in dieser Folge auch nur 5 Tracks. Und das Lied heißt Working Nights, ist fast 9 Minuten lang und hat verschiedene Ebenen und Elemente. Wir versuchen über diese 2-Minuten-Schleife zumindest ein bisschen davon zu erhaschen. Bitteschön. Wir sind im Jahr 1986. Was sagt ihr denn so?
Ja, hätte auch gestern aufgenommen werden können. Also ich fand dieses Stück sehr, sehr gut. Ich kannte die Band nicht und die Musik nicht. Und wie gesagt, wir haben jetzt 2 Minuten. Es war schön, dass wir auch so lange reinhören konnten. Trotzdem könnten wir noch nicht den gesamten Stück erfassen, was sehr lang ist. diese Einstieg in, wir haben nicht direkt von Beginn an, sondern 25 Sekunden an dem Start und das, wenn man die Augen zumacht, ist man wirklich weg. Also man wird irgendwie irgendwohin transportiert. Das funktioniert super gut. Sie sehr die unglaubliche Schlagzeuge im Hintergrund und flächig und diese Synthi-Sound, was sehr modern ist eigentlich, der da den Rhythmus anders definiert. Diese Cut, diese sehr schöne Gesang, der flächig ist, in Kontrast kommt und dann wieder einsteigt, also diese Wiedereinstieg in die Musik, hat mich super, super gut gefallen, auch unglaubliche Qualität vom Sound. Und also das fand ich eine große Entdeckung und tatsächlich hätte ich Lust, noch mehr dazu hören.
Wie heißt die Band?
Camberwell Now.
Camberwell.
Und Nachfolgeband, wie gesagt, also die Gruppe This Heat ist eine der bekanntesten und abgefeiertsten Avantgarde-Bands, die es eigentlich gab. Die haben so Post-Punk, New Wave, aber sehr avantgardistische Geschichten gemacht mit sehr interessanten Rhythmen, sehr verrückten Soundideen, sehr skelettierten Sounds zum Teil. Hier ist ja auch das Schlagzeug nicht sehr, der ist ja wesentlich auf der Snare und auf irgendeinem Becken dann am Start, aber spielt das eben sehr einfallsreich. Das ist in dem Fall Charles Hayward, der auch eine ganze Latte an Soloplatten und Kooperationen bis heute aktiv. Und ansonsten waren noch Trevor Goronvi und Stephen Rickard mit von der Partie und früher dann einer seiner wesentlichen Mitstreiter bei This Heat war Charles Bolan. Aber hier, wie gesagt, London, England, die gab es von 82 bis 87, die Formation. Und hier, wie gesagt, 86, das bekannteste Album. Vorher gab es ein oder zwei Mini-Alben, also eins auf jeden Fall schon mal. Und es gibt eine Kompilation, wo alles von denen drauf ist. Und bei Spotify zum Beispiel ist die Platte zwar vermerkt, aber man kann den Track nicht anwählen. Also von daher Working Nights, das Stück, fast 9 Minuten oder 8,5. Ein Meisterwerk der leicht avantgardistischen Pop-Variante ich sag's immer so, wenn dann dieses Break kommt zu diesem Gesang, dann klingt es eigentlich, als ob Crowded House irgendwie so einen Post-Punk-Lehrgang gemacht haben.
Hast du Crowded House gesagt?
Ich habe Crowded House gesagt. Oder Split Dance, das kannst du dir aussuchen, aber die Stimme klingt total ähnlich.
Spannend, ja. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr verblüfft. Der erste Eindruck war, das ist so die Fortführung von My Life in the Bush of Ghosts mit anderen Mitteln, nämlich nicht gesampelt, sondern manuell gespielt. Und als dann der Gesang eintrat, war ich schon sehr baff. Und das wird das Jahr 86, ist schon seiner Zeit voraus, muss ich sagen.
Absolut.
Ich würde mich sogar jetzt aus dem Fenster hier wagen, sagen, ich fand erste Ansätze von dem, was man später dann mal Postrock nennen könnte. So im Ansatz, wie die Struktur des Songs angelegt ist. Dass der Gesang erst nach 200 Minuten so gefühlt einsetzt. Sehr irre spannend. This is the Heat war die vor...
This Heat.
This und, ist Vorgängerband.
Und das Verrückte ist, die ersten beiden Platten von This Heat, Ende der 70er und 1980 noch, die Platten sind so weit voraus, die sind sehr avantgardistisch und auch nicht immer leicht zu hören, aber die haben so dermaßen neue Konzepte an Sound entwickelt. Das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Die lohnt sich also auch, ist anstrengender zu hören. Camberwell Now hatte dann ein bisschen mehr Pop-Kontext integriert. Und wie gesagt, ihr könnt es gerne mal vergleichen mit Crowded House Gesang und auch die Art, wie sie singen und diesen Harmonien, die sie nehmen. Split Ends beziehungsweise Crowded House, wo ja die Finn-Kollegen mit am Start sind. Das macht einen super Kontrast. Und wie gesagt, das entwickelt sich ja noch weiter, das Lied. Wie gesagt, das ist nicht umsonst über 8 Minuten lang. Und für mich ein Highlight aus frühen Zeiten, kurz nach dem Abi.
Also das schaffen auch nur wir, so ein Album wie My Life in the Bush of Ghosts und Crowded House zusammen in einer Sendung unterzubringen. Wahnsinn. Super spannend, wirklich.
Ja, das freut mich überhaupt nicht. Willst du noch was ergänzen?
Nee. Also ich höre das sehr aufmerksam und ich finde diese Details sehr informationsreich. Ja, also ich finde tatsächlich, dass der Stück sehr zugänglich ist tatsächlich. Also,
ja. Es hat halt diesen nervösen, schnellen Part, der wirklich so treibend, quirky, würde man sagen im Englischen. Und dann eben dieses Break, das wird später auch dieser Einsatz, was einem so ein bisschen wegfällt, fast aus diesem Sound-Element, wie bestimmt auch die Synthies hier in dem Stand, weil das einen immer noch so einen Rahmen setzt, auch ein bisschen was Gespenstisches da reinbringt. Also wie auch immer. Camberwell Now, Working Nights, 86, bitte gerne mal reinhören, komplett. So, wir kommen zum letzten Stück, weil ja heute nur in dieser Sendung 5. Und eine wieder fantastische Komparation mit Jan Jelinek, den ich ja schon mehrfach am Start hatte, der fantastische Soundmonumente schafft, instrumenteller Natur, elektronisch. Und er hat sich bereit erklärt, von Eulesox, eine Formation oder ein Name, den sich Aude van Villa, eine Französin, gegeben hat und damit schon interessante Avantgarde-poppige Sachen gemacht hat, sehr elektronisch. Und hier ist es ein Mix. Sie haben sich verabredet, dass Stücke von früheren LPs von Jan Jelinek und ihr selber weiter bearbeitet werden. Das Ganze hier heißt Cinema du Look und das ist der erste Remix auf der EP, die letztes Jahr erschienen ist auf Constructive Records in England. Aber wie gesagt, es ist ein unglaublich fantastisches, hypnotisches Soundgebilde wieder, was man natürlich auch in Gänze sich reinpfeifen würde. Wir hören wieder ein bisschen mehr als eine Minute und dann unterhalten wir uns drüber. Über die ganze Spielzeit allein dieses Remixes entwickelt das einen fantastischen hypnotischen Sog. Es hat diesen voluminösen, aber auch gleichzeitig weiten Soundteppich, den Jelinek darum strickt. Ich erzähle gleich ein bisschen noch was zu beiden Künstlern. Und darüber dann Teile aus dem Lied, was eigentlich remixed wird und dem Gesang. Und wie gesagt, Aude van Villa alias Eulesox ist für mich eine der Veröffentlichungen letztes Jahr gewesen. So, was sagt ihr denn so?
Genau, ich glaube, über den Jelinek hättest du, es ist ein bisschen her, glaube ich.
Haben wir schon zweimal hier in der
ja,
Sendung.
Ja.
Gar nicht so lange her, das letzte Mal.
Aber das erste Mal, ich kann mich gut erinnern, das waren verschiedene Produktionen, also nicht nur aus Berlin, aber auch, ja, spannend. Also das ist tatsächlich eine Musik, die mich abholt und wirklich auch anspricht, weil wir in diesem Podcast unglaublich viel vielfältige Musik vorstellen, aber es gibt Musik, unsere Musikansätze, die wir immer wieder bringen, wo man die haben grundsätzlich eine andere Architektur und versuchen ein anderes Bild zu bringen. Das ist nicht nur diese klassische Struktur von Songs, die man sonst kennt. Hier hat man also zumindest so wie es jetzt hier der Ausschnitt, wo wir reingespielt hat was von eine Kaverne, was nicht so was ich damit verbinde und ich finde diese Soundkulisse sehr gut umgesetzt, sehr reichhaltig und trotzdem einheitlich. Dieser Gesang von ihr war zu Beginn fast. Sie singt ja die ganze Zeit auf Französisch, aber singt, zu Beginn dachte ich, es klingt fast eine Art zu singen, die man aus Afrika kennt. Und von weit, es gibt diese Echo, ist so gut umgesetzt. Und ich hatte die Augen zu, müsste ich wieder fast aufwachen, um die Zeit wieder zu sehen, weil tatsächlich hat mich das wirklich abgeholt und
weggetragen.
Ich hätte da auf jeden Fall noch Minuten hören können, auf jeden Fall.
Ja, es ist so eine, es ist irgendwie alles so, scheint mir so eine Fortsetzung zu sein von dem Busch mit den Geistern drin aus dem Jahr 80. Irgendwie eine Weiterentwicklung für über 40 Jahre, die tatsächlich auf der einen Seite die Rhythmus-Geräuschkulissen hat, oder du hast auch mal eine Sendung gemacht mit Soundscapes, ne? So ein bisschen in die Richtung. Und das einzig Melodiöse, was reingekommen ist, über diese sehr feminine, schöne französische Stimme, die dann ein Stück aufgespalten hat zwischen Melodie und Rhythmus, Geräusche, und ein sehr verblüffendes Ganzes dann ergeben hat. Aber es ist, meins ist es nicht, muss ich sagen.
Ja, das ist klar. Aber das ist auch, wie gesagt, ich greife auf, was ihr beide gesagt habt. Das ist schon im Original faszinierend. Also die Original, das Originalstück zum Beispiel, was von der früheren Platte jetzt von Wheeler alias Oily Socks erschienen ist, ist schon ganz anders und auch sehr interessant. Und die Platten sind zum Teil sehr lang, die sie gemacht hat. Sind nicht immer auf Vinyl erschienen. Allerdings, ich meine, die Scheibe, wo das hier kommt, meine ich, wäre auf Vinyl erschienen. Das, was hier, aber ich finde das eigentlich eine gute Sache, die der Raul gerade gesagt hat, dass das, was eben noch mit Samplen funktioniert hat, das wird hier über Jelinek mit Soundbits und bestimmten kleinen Geräuschen zu einem weiten, aber auch sehr gefüllten Begleitsound gemacht, der aber sehr hypnotisch ist, wo auch immer irgendwelche Basslinien so reinführen und das Ganze auch wirklich für mich absolut faszinierend machen. Und wie gesagt, ich kann die EP, die womöglich noch zu haben ist, sehr empfehlen, weil die entsprechenden Ansätze, die dort gespielt werden, sich auch durchaus unterscheiden, aber sehr, sehr homogen und interessant sind. Und wir haben hier über neue oder interessante Klangansätze für dich und mich gesprochen in dieser Sendung. Und das gehört für mich als abschließendes Stück hier dazu. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Künstlern selber. Also Ode van Villa, die ist eigentlich bekannt durch Dinge eher im Avantgarde-Bereich. Sie hat viel Visual Art gemacht und hat Sachen wie Musik konkret, Hypnotic Sounds, geloopte Drones oder vieles mehr in ihren eigenen Platten verarbeitet, singt da zum Teil zu. Der Gesang hat mich fast ein bisschen an Lissy Mercier de Clou erinnert, die übrigens ja auch eine afrikanische Coverplatte gemacht hat. Die Scheibe ist aufgenommen worden letztes Jahr, remixed dann auch von Jan Jelinek und mastered bei Stefan Mathieu, ein Mastering-Künstler, der übrigens in Bonn sitzt und unfassbar viele, super, auch viele, viele moderne Elektronikscheiben immer sich vornimmt und dann denen den letzten Schliff gibt, damit sie dann ins Presswerk können. Und geboren ist Ode van Villa 1991 und als Visual Artist und Kompositeurin in Paris beheimatet. Und die interessiert sich für Poetik, Musik und die entsprechenden Überlagerungen in allen möglichen Geschichten und Locations, vom Amphitheater über Konzertsäle bis hin in Gartenarchitekturen, wo dann ihre Sachen aufgeführt werden. Und Jan Jelinek ist seines Zeichens Chef des Faitiche-Label in Berlin, sehr avantgardistisch aufgestellt, kam aber eigentlich eher aus Minimal-House-Ecken mit seiner frühen Formation, also er selber, seinem frühen Alter Ego Farben, hat er ganz viele Sachen gemacht.
Ja.
Und er hat dann unter eigenem Namen sehr unterschiedlich, aber immer wieder tolle und vor allen Dingen mit fantastischen Samples untermalte Musik gemacht. Und ich habe ein Stück von ihm gespielt, damals in dieser Soundcollagen-Geschichte und ein weiteres vor gar nicht allzu langer Zeit, als wir über diese Musik ohne Grenzen gesprochen haben. Aber er macht auch gerne leicht dubbige, schöne, gleitende Sounds und ist ein Allround-Künstler. Ich habe viel über ihn auch schon erzählt. Man sollte sich auch gerne den Wikipedia-Eintrag mal ein reinziehen. Da steht eine Menge über ihn drin. Also der hat schon alle möglichen Ehrungen erfahren. Der ist in diese italienische Villa eingeladen worden, wo manche Künstler, Till Brunner war da auch schon und was weiß ich, wo er geehrt wurde quasi für sein Schaffen und für mich ein Großmeister der elektronischen Musik. So, das war aber auch schon meine Sendung heute mit unterschiedlichen ja, Soundansätzen und ich hoffe, ihr musstet nicht leiden.
Nein,
und, ganz im Gegenteil. Nein. Ihr da draußen auch nicht und ja, das war's für heute und ich danke fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für eure Kommentare und sag schon mal bis zur nächsten Woche.
Ja, vielen Dank, Jim. Und bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Bis bald.
Bis bald.
Bis
ciao.
Bald. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.